Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Niagara, die zweitgrößte Enttäuschung. Die Niagara-Fälle sind die berühmtesten Wasserfälle der Welt. Der Name Niagara geht auf eine Gruppe von Ureinwohnern zurück, die Niagagarega, die Niagara-Halbinsel vor über 600 Jahren bewohnten. Europäischen Reisenden und europäischstämmigen Amerikanern erschien die Hufeisenschlucht mit ihren abgrundtief hinabstürzenden Wassermassen und ihrem Tosen und Toben als Ausdruck einer wilden Natur, die Faszination, aber auch Schrecken auslöste. Seit Jahrmillionen dieser fegende Schaum, dieser Rasetod, dieser Kochwirbel, es ist die Hölle, schrieb der Berliner Kritiker Alfred Kerr nach seiner Reise ins Yankee-Land im Jahr 1924. Mitten durch die Niagara-Fälle verläuft seit 1783 als Ergebnis des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges die Grenze zwischen den USA und Kanada. Die Wasserfälle gehören demnach zwei Ländern, die beide versuchen, Touristen anzuziehen. Schon im frühen 19. Jahrhundert waren die Wasserfälle zum populären Reiseziel geworden und im ausgehenden 19. Jahrhundert gar zum Flitterwochen-Hotspot der Welt. Die Bewertung der Niagara-Fälle fiel allerdings keineswegs immer positiv aus. Oscar Wilde wird beispielsweise nachgesagt, er habe nach seinem Besuch in Niagara im Jahr 1882 süffisant erklärt, die Niagara-Fälle seien die zweitgrößte Enttäuschung im Eheleben. Was die größte Enttäuschung sein mochte, überließ er der Fantasie seiner Leser. Die Geologie und die Umwelt, die großen Seen, der Eriekanal und die Wasserfälle definieren seit jeher die Gegend um Niagara und machen ihren Reiz aus. Die schier endlose Verfügbarkeit von Wasserkraft machte Niagara und das benachbarte Buffalo zu einem der großen Industriezentren der USA. Um der zunehmenden Verunstaltung der Niagara-Landschaft durch Fabrikgebäude und Kraftwerke entgegenzuwirken, wurden sowohl in Kanada als auch in den USA staatliche Landschaftsparks geschaffen. Erstmals in der amerikanischen Geschichte mit dem ausdrücklichen Ziel, die Schönheit der Natur zu bewahren. 1901 errichtete Buffalo mit der Pan American Exposition eine spektakuläre Weltausstellung. Mit Millionen von Glühbirnen, die ihren Strom aus den Niagara-Fällen bezogen, wurde in der amerikanischen Electropolis die Nacht für alle Welt sichtbar zum Tage. Niagara wurde zum Symbol von Optimismus und nationalem Stolz. Hier verbanden sich utopische Versprechen mit der Schönheit der Natur. Seit 1978 steht Niagara auch für den Giftmüllskandal von Love Canal, der die Umweltbewegung im ganzen Land auf den Plan rief und eine neue Ära der Umweltgesetzgebung einläutete. Ich will auf meiner kurzen Reise neben den Wasserfällen von Niagara unbedingt auch Love Canal aufsuchen, einen Ort, der auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Buffalo, New York. Wie fast alle Niagara-Touristen, die von den USA aus zu den Niagara-Fällen reisen, beginne ich meine kleine Tour in Buffalo, in New York. Die Stadt macht keinen sonderlich glücklichen Eindruck. Der Hauptbahnhof Buffalo Central Terminal mit seinem 17-geschossigen Turm ist seit 1979 nicht mehr in Betrieb. Die Schienen wurden längst entfernt. Die Trassen sind von Gräsern und Unkraut überwuchert. Imposante Gebäude in Downtown, darunter das 115 Meter hohe Rathaus im Art Deco-Stil und Bauten von den Star-Architekten der klassischen Moderne Frank Lloyd Wright, Louis Sullivan und H.H. Richardson, lassen keinen Zweifel daran, dass Buffalo vor dem Zweiten Weltkrieg bessere Zeiten gesehen hat als im frühen 21. Jahrhundert. Bezeichnenderweise trägt der zentrale Platz der Stadt seit über 200 Jahren den Namen Niagara Square. Die Nähe zu den Niagara-Fällen und zu den umliegenden Gewässern hat das Schicksal Buffalos, den Aufstieg, den Niedergang, aber auch die anhaltende Bedeutung der Stadt bestimmt. 1 Kilometer vom Niagara Square entfernt mündet der Buffalo Creek in den Eriesee. An diesem von der Natur privilegierten Punkt entstand im Jahr 1789 ein Handelsposten, die erste europäische Siedlung auf dem Gebiet des heutigen Buffalo. Nacheinander benannten die Kolonisten die kleine Ortschaft erst nach dem See Lake Erie, dann nach dem Fluss Buffalo Creek, bald nur noch verkürzt Buffalo. Die frühe Geschichte Buffalos ist komplex, weil verschiedene Interessen und Besitzansprüche daran hingen. Anfangs fiel die Ortschaft in das Gebiet des Holland Purchase, eines riesigen Gebiets im Westen des Bundesstaats New York, das 13 niederländische Investoren über Scheinfirmen aufgekauft hatten, um es kurzfristig mit großem Gewinn wieder zu veräußern. Gleichzeitig hatten auch die Seneca-Ureinwohner einen Anspruch auf große Teile des heutigen Stadtgebiets. 1813 wurde die Ortschaft von britischen Truppen und ihren indigenen Verbündeten geplündert und vollständig zerstört, wenig später wieder von amerikanischen Milizen befreit. Buffalo wäre vermutlich im langen 19. Jahrhundert ein isoliertes Provinznest mit wenig Handel und geringem Postverkehr geblieben, hätten die Einwohner nicht erkannt, dass der 1817 beschlossene Bau des Erie-Kanals, der den Atlantik mit dem großen Seen verbinden sollte, eine einmalige Chance zum wirtschaftlichen Aufstieg des Städtchens bot. Die größte Herausforderung lag darin, dass die Stadt über keinen schiffbaren Hafen verfügte. Eine gigantische Sandbank im Mündungsgebiet des Buffalo Creek verhinderte, dass Schiffe bis zum Eriesee einfahren konnten. Die Concierge in meinem Hotel in Downtown offenbart, dass noch heute jedes Schulkind in Buffalo von der Sandbank wisse, die einst den Hafen blockierte. Obwohl die Einwohner von Buffalo im frühen 19. Jahrhundert weder über brauchbare Gerätschaften noch über Arbeitskolonnen, Boote oder Lastkähne verfügten, hoben sie damals den Fluss im Mündungsgebiet in eigener Regie aus, errichteten einen Landungssteg und bauten binnen weniger Monate einen betriebsfähigen Hafen. Mit der Entscheidung, den Erie-Kanal, der in New York begann, in Buffalo enden zu lassen und mit der Einweihung des künstlichen Flusses im Jahr 1825 nahm die Geschichte Fahrt auf. Der Kanal beförderte Handel und Industrie vom Atlantik bis zum Mittleren Westen. New York wurde mit den Worten Johann Wolfgang von Goethes überschwänglich reich. Aber auch der Aufstieg Buffalos war mit dem Einlaufen des ersten Schiffes vorherbestimmt. Innerhalb von 5 Jahren stieg die Bevölkerung von 2.500 auf 8.600 an. Danach verdoppelte sie sich alle 10 Jahre, fast ein halbes Jahrhundert lang. 1860 landete die Stadt auf Platz 10 der einwohnerreichsten Städte der USA, bald danach auf Platz 8. Buffalo wurde zum Tor des Westens. Vor allem der Getreidehandel sorgte für Wohlstand. Über die großen Seen, die Flüsse und den Erie-Kanal konnten riesige Mengen an Weizen bis zum Atlantik verschifft werden. Neben den Wasserwegen spielte ein in Buffalo entwickelter und 1843 erstmals eingesetzter Getreidespeicher mit dampfgetriebenem Aufzug und Verladeeinrichtungen eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Stadt. Mehr als die Hälfte des Getreides, das bis ins frühe 20. Jahrhundert im Innern der USA geerntet wurde, fand seinen Weg in die Getreidesilos von Buffalo. Die einst winzige Ortschaft am Buffalo Creek verfügte schon bald über den weltweit größten Getreidehafen und den größten Binnenhafen der USA. 1874 gab es in Buffalo 40 Getreidesilos. Außerdem verfügte die Stadt damals über den größten Pferdemarkt in ganz Nordamerika. Mehr als 10 Millionen Tiere wechselten dort alljährlich ihre Besitzer. Buffalo leistete sich bereits im 19. Jahrhundert 2 Universitäten, einen Kunst- und einen Geschichtsverein und avancierte zur ersten US-amerikanischen Stadt mit elektrischer Beleuchtung. Wasser machte die Stadt. Über das Wasser des Eriesees gelangten, anfangs mit Segelschiffen, später mit Dampfschiffen, Hölzer und Eisenerz aus dem Westen und Norden nach Buffalo. Im Laufe der Jahre wurde die Stadt so zum Zentrum für Stahlherstellung und Eisenbahnproduktion. Im aufstrebenden Buffalo wurden aber nicht nur Getreide, Rohstoffe und Güter aus Metall verladen. Die Nähe zu den Niagarafällen machte den Ort bald zum wichtigsten Ausgangspunkt für Touristen der US-amerikanischen Mittelschicht. Was die Italienreise für Europäer sein mochte, war für die Amerikaner seit 1820er Jahren die Grand Tour, the Fashionable Tour, durch den Bundesstaat New York. Zu den Anziehungspunkten zählten das berühmte Panoramahotel Catskill Mountain House und die Wasserfälle Trenton Falls, die Mineralbäder von Saratoga Springs und das Genesee River Aqueduct. Bei der Fertigstellung des Erie-Kanals übertrafen Ruhm und Beliebtheit der Niagarafälle bald bei weitem alle anderen Sehenswürdigkeiten. Touristen nutzten die sogenannten Packet Boats, Postschiffe, die Briefe, Pakete und Waren über den Hudson River und auf dem Erie-Kanal bis Buffalo verschifften. Sie boten jeweils bis zu 30 Passagieren für eine erschwingliche Gebühr Pauschalreisen mit Mahlzeiten an Bord an. Die Boote bewegten sich mit beschaulicher Geschwindigkeit fort und legten in 24 Stunden etwa 120 Kilometer zurück. Der Warenverkehr auf dem Eriesee und der Niagara-Tourismus beförderten den Optimismus der jungen Vereinigten Staaten. Aber nicht alle Menschen konnten sich über den Fortschritt freuen, der die Physiognomie der Natur in der Niagara-Region so radikal veränderte. Was für die einen Aufschwung bedeutete, markierte für die anderen den Untergang. Niagaras Ureinwohner. Verlierer der rasanten Entwicklung waren die Ureinwohner, an deren einstige Präsenz heute kaum noch Zeugnisse erinnern. Archäologen gehen davon aus, dass die Städtchen Fort Erie, Niagara on the Lake, Youngstown, Lewiston und Buffalo allesamt an Orten errichtet wurden, an denen sich einst Siedlungen von Native Americans befunden haben. Wer heute mit dem Auto von New York City über Albany nach Buffalo und Niagara Falls fährt, legt fast exakt den gleichen Weg zurück, den die Ureinwohner über Jahrhunderte hinweg benutzt haben. An manchen Stellen im Mohawk-Tal berühren sich der Iroquois Trail und der Highway. Doch für die Autofahrer, die heute mit 120 Stundenkilometern über die vierspurige Straße düsen, bleibt die Geschichte sprachlos. Ortsnamen in der Umgebung von Niagara wie Chippewa, Onondaga, Tonawanda, Cheektowaga und Skagitadunka oder Skyakwada erinnern daran, dass die euroamerikanischen Siedler ihre Vorposten auf Land errichtet haben, das über Jahrhunderte, teilweise über Jahrtausende von den Ureinwohnern Amerikas bewohnt und bestellt worden war. Gehen Sie zum Friedhof von Buffalo, hatte mir die Concierge gleich bei der Ankunft empfohlen. Da geht gerne hin. Aber glauben Sie mir, es ist der schönste Ort der Stadt und ein Treat für Sie als Historiker. Auf dem historischen Forest Lawn Cemetery von Buffalo mit seinen pittoresken Hügeln, Flüssen und Bächen finde ich eine auf einem hohen Sockel stehende überlebensgroße Statue des wortgewaltigen Redners und Seneca-Häuptlings Sagojewata alias Red Jacket. Er war der letzte Native American, der sich gegen die Transformation der Natur im Niagara-Gebiet gestemmt hat. Auf meinem Spaziergang durch den bewaldeten Friedhof frage ich mich, wie die Native Americans hier einst gelebt haben, wie sie das Eindringen der europäischstämmigen Händler und Siedler wohl erlebt haben und wie sehr und wie schnell das kulturelle Gepäck der Kolonisatoren die Umwelt der Ureinwohner wohl verändert hat. Bis vor ungefähr 20.000 Jahren war die Region um Buffalo und die Niagarafälle mit dem massiven laurentidischen Eisschild bedeckt. Mit dem Klimawandel und dem Ende der letzten Eiszeit entstand ein eisfreier Korridor im Nordosten der Stadt, in dem sich Seen und Flüsse ausbildeten und eine Vegetation von jagdbarem Wild. Um 9000 vor Christus dürften sich im Gebiet der großen Seen die ersten steinzeitlichen Menschen niedergelassen haben. Paläo-Indianer, die bereits geriffelte Speerspitzen und Werkzeuge herstellten und neben der Jagd auf Karibus insbesondere vom Fischfang lebten. In den darauffolgenden Jahrtausenden, in denen der Wasserspiegel der großen Seen sank und sich große Wälder mit Eichen, Birken, Kiefern und Hemlocktannen ausbreiteten, wuchs auch die Zahl der nomadischen Ureinwohner, die kleine und große Wildtiere jagten und Waldfrüchte sammelten. Im Laufe der Zeit, erstmals vor etwa 3000 Jahren, wurden die indigenen Bevölkerungen sesshaft und begannen mit dem Anbau von Feldfrüchten. Seit 500 nach Christus ist in der Niagara-Region der Anbau von Mais nachgewiesen und als die ersten Europäer im 17. Jahrhundert dort siedelten, fanden sie bereits eine Vielzahl lagerfähiger Feldfrüchte vor, wie Kürbisse und Bohnen, daneben auch Tabak und Sonnenblumen. Die Natives jagten Weißwedelhirsche und Schwarzbären, Gänse, Truthähne und Wasservögel und sie ergänzten ihren Speiseplan mit Früchten, Nüssen und Beeren. Vor allem Veneronern, Angehörige der irokesischen Sprachfamilie, waren es, die in der Niagara-Region lebten. Die Irokesen bezeichnen sich selbst als Haudenosaunee, Leute des Langhauses. Sie wohnten in über 30 Meter langen Gebäuden aus Holz mit einer Feuerstelle und einem Rauchabzug, verließen ihre Siedlungen alle 10 bis 20 Jahre und zogen danach ein paar Tagesstrecken weiter. Früher hatten Historiker und Historikerinnen angenommen, die Umzüge der Dörfer seien auf die Erschöpfung der Böden zurückzuführen. Aller Wahrscheinlichkeit nach spielten aber andere Faktoren eine noch größere Rolle. Das Vermodern der Palisaden und Bauhölzer, die nachlassende Verfügbarkeit von Brennholz im Umkreis der Dörfer, die Ansammlung von Abfällen und damit einhergehend die Verschlechterung der hygienischen Bedingungen. Über Jahrhunderte hinweg haben Native Americans ihre Umwelt stetig verändert, durch Jagd und Landwirtschaft, aber auch durch den Einsatz von Feuer. Feuer wurde für das Roden der Felder verwendet, für das Beseitigen von Dickicht im Wald und zum Abschrecken wilder Tiere. Auch daran, dass Hickory- und Walnussbäume sich in der Niagara-Region ausbreiteten, hatte Feuer einen beträchtlichen Anteil. Denn Nussbäume gehören neben Ahorn und Eichen zu den Baumsorten, die gegen Feuer weitgehend resistent sind.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.